Dieses Bild, was ihr jetzt sehen könnt, wurde 2019 entdeckt. Dieses Bild ist vom bekannten Künstler in der Renaissance von Giovanni Cimabue im 13. Jahrhundert so ungefähr. Und da wurde das entdeckt. Also ihr könnt euch das mal anschauen, es ist wunderschön, es ist super schön. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Und dann wurde das später für sage und schreibe 23 Millionen Euro versteigert. Ja, also es war super wertvoll und hier sieht's groß aus, aber das ist echt nicht groß. Das ist so groß wie so ein iPad ungefähr. Das Besondere an der Geschichte ist, dass dieses Bild hing jahrelang über eine Küchenzeile einer alten Dame in Frankreich. Dieses Meisterwerk italienischer Kunst hing einfach in der Küche dieser Rentnerin, die war ungefähr 90 Jahre alt. Und war sich überhaupt nicht bewusst, was sie da eigentlich jeden Tag angeschaut hat. Was sie eigentlich da so betrachtet. Ja? Ich stell mir vor, das hängt über diese Küchenzeile, über diese Kochplatte. Da hätte ich gerne ungern ein Steak gebraten oder so, wenn ich gewusst hätte, dass da oben sowas Wertvolles hängt. Und als sie die dann interviewt haben, irgendwann mal, hat sie dann Folgendes gesagt. Sie glaubte, es handelt sich um ein wertloses Bild aus Russland, das sie auf den Müll werfen wollte eigentlich. Nach der Story bin ich erstmal bei mir zu Hause rumgegangen und hatte erstmal ein bisschen, ich war richtig ermutigt, ja, ich gehe auf Entdeckungsreise, ich werde auf jeden Fall was finden. Leider habe ich nichts gefunden, ich habe so ein Van Gogh von Ikea gefunden, aber ja, ich muss mich damit abfinden, glaube ich. Ich weiß nicht, ihr, vielleicht habt ihr ja irgendwie sowas zu Hause. Aber stellt euch doch mal vor, was es in ihr ausgelöst hat, in dem Moment, wo sie realisierte, wo die Erkenntnis in ihr wächst, dass das Bild über ihre Küchenzeile so viel Wert hat. Stell dir das mal vor. Du schaust jahrelang so ein Bild an, denkst dir nichts dabei und dann wird es für 23 Millionen verkauft. Ein Bild, was eigentlich ihre Existenz, ihr Dasein komplett verändern hätte können. Und wir wollen uns heute eigentlich drei Sachen anschauen im Hebräerbrief, wo uns eigentlich das erklärt wird ungefähr, was für ein Gemälde wir haben und was es so wertvoll ist und sogar wertvoller als alles andere, was wir uns erträumen können und wünschen können. Der Verfasser des Hebräerbriefes gibt besondere Mühe und zeigt seinen Lesern diese wertvolle Botschaft des Evangeliums und bringt sie quasi so näher. Und die Aussage, die man so über den Hebräerbrief schreiben könnte, wäre ungefähr vielleicht das, auch wenn da zigtausend andere Sachen auch mit drin sind: Lasset uns halten an Christus, dem vollkommenen Hohepriester, durch den wir Zugang zum himmlischen Vater bekommen haben. Also allein in der Aussage könnten wir sehr lange predigen. Und ich möchte eben drei Gedanken festhalten, die alle mit Erkennen zu tun haben. Das erste ist erkennen, welche Wahrheit wir haben. Dann erkennen, was es mit uns zu tun hat. Und das dritte ist erkennen, welche Hoffnung wir haben. Das sind diese drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Und ich glaube, für jeden von uns sind da so wichtige Aspekte mit drin, wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, mit Jesus unterwegs bist. Und auch wenn nicht, und du das erste Mal hier sitzt und mit dem Glauben noch nichts zu tun hast, dann bin ich, glaube ich, überzeugt, dass du auch was mitnehmen kannst. Und wenn es auch nur Fragen sind, ist auch gut. Aber wir haben so einen Alpha-Kurs, herzliche Einladung dazu, dann kannst du all deine Fragen loswerden. Der Verfasser schreibt an Christen im Hebräerbrief, die schon Verfolgung und Schwierigkeit erlebt haben und durchgemacht haben. Jetzt ist so eine Art geistige Müdigkeit eingetreten. Ja, die sind so, ein Schlachter übersetzt es so als Ermattung. Sie wachsen in der Kenntnis Christi nicht, sondern im Gegenteil, sie sind harthörig geworden. Und der Verfasser zeigt eigentlich so geistliche Wahrheiten, die sie eigentlich haben, besitzen, und zieht auch so eine Linie vom Alten zum Neuen Testament und ermutigt die Gläubigen eindringlich, an diese Wahrheit und an der damit verbundene Hoffnung festzuhalten. Und das Ziel wird festgehalten letztendlich, den Lesern zu einem festen und beharrlichen Glauben zu ermutigen, in der Erkenntnis Christi, die zu wahren und darin zu wachsen. Und ich dachte mir so, mit dem Ziel hat eigentlich der Verfasser eine unglaubliche Aktualität, auch in unserem Leben, auch in der heutigen Zeit. Und wir starten mal mit Hebräer Kapitel 3, Verse 1 bis 8. Und da schreibt er Folgendes. Darum, ihr heiligen Brüder und Schwestern, die ihr teilhabt an der himmlischen Berufung, schaut auf den Apostel und Hohepriester, dem wir bekennen, Jesus, der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. Er ist aber größere Herrlichkeit wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Und wir wollen mal starten mit dem ersten Gedanke, erkennen, welche Wahrheit wir haben. Wie schon gesagt, der Verfasser ermutigt und ermahnt auch, so, auch wenn wir das Wort nicht irgendwie lieben, keiner mag das so richtig, aber das tut er, seine Leser und Zuhörer auf den zu schauen, der Apostel und der Hohepriester ist, dem wir bekennen. Ja, wir lesen das dann in Teilhard an der himmlischen Berufung. Schaut auf den Apostel und Hohepriester. Und wenn wir uns schauen, ein bisschen näher anschauen, dann bedeutet das hier, sondern es ist eine tiefe Beachtung zu schenken, sodass man eine Lehre aus dem zieht, was man anschaut, dass wir letztendlich was daraus erkennen sollen. Eine Lehre daraus ziehen können, die für uns ganz persönlich ist. Erkennen auf Verstandsebene, aber dann auch auf der Herzensebene. Eigentlich immer wieder aufmerksam, dass das bloße Hören, das bloße Schauen von irgendwie Sachen, nur das Merken, das erinnert so ein bisschen an das, was Jakobus schreibt in Kapitel 1, Verse 23 und 25. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg, schon vergessen, wie er aussieht. So eigentlich das, was wir jeden Morgen eigentlich erleben. Spätestens in der U-Bahn merkst du, wie sah ich eigentlich aus? Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach gilt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er fasse, diesen Jesus anzuschauen. Aber die Frage bleibt, warum legt der Schreiber so einen Wert darauf, auf Jesus zu schauen, der sogar herrlicher als Mose ist? Welche Wahrheit sollen wir darin erkennen? Mehr als alle anderen Schriften im Neuen Testament hat der Hebräerbrief eine Orientierung zum Alten Testament, insbesondere auf den Opferkult und Priestertum des Alten Testaments. Ich weiß, ich habe nicht so viel Zeit, von daher versuche ich da so ein bisschen durchzurasen. Und deswegen die Einladung, auch mal zu Hause darüber nachzudenken und sich das mal näher anzuschauen. Und der Verfasser bezieht sich eben immer wieder darauf, zum Alten und dann zum Neuen Bund, und zieht da immer so eine Linie. Im Alten Testament lesen wir, bei der Tieren oder andere Gaben, wie so Früchte, Getreide, sogar Kuchen, als Opfer dargebracht wurden. Und das Opfersystem in der damaligen Zeit war die große Chance, die Möglichkeit für das Volk, zwar sporadisch und immer nur punktuell, aber dennoch ganz gezielt diese Verbindung mit Gott wieder zu suchen, zu finden, herzustellen, Vergebung zu empfangen für Schuld und Scham und letztendlich um Friede zu erleben mit Gott. Es produzierte Frieden mit Gott. Das berühmteste aller Opfer ist wahrscheinlich das Opferlamm. Wir kennen das so ein bisschen mit diesem Ausdruck Sündenbock. Das hat so Luther eingesetzt. Ja, so ein Sündenbock. Jeder weiß, was ein Sündenbock ist. Ja, er trägt die Schuld von jemand anderen aus. So ab und zu machen wir das auch im privaten Kontext. Es ist eigentlich unsere Schuld und dann suchen wir einen Sündenbock, der dann quasi alles irgendwie, ja, zu Lasten kriegt. Aber es soll makellos sein, es muss vollkommen sein und eben anstelle von jemand anderem geopfert. Und wohl an dem bedeutungsvollsten Feiertag der Juden, Yom Kippur, der Versöhnungstag, wurde eben dieses Lamm der Sündenbock, im Tempel, im Allerheiligsten geopfert. Und nun ist die Aufgabe des Priesters, bestand darin, Brücke zwischen Gott und dem Menschen zu bauen. Und der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste, also einen Raum, wo die Herrlichkeit Gottes wohnte, um diese Verbindung mit Gott wiederherzustellen. Wir lesen im Hebräer 9, lesen wir das ausführlich und ich will kurz da reinsteigen. Ab Vers 6. Das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen. In den ersten Raum verrichteten die Priester täglich ihren Dienst. Den anderen Raum, das Allerheiligste, darf aber nur der Hohepriester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünde seines Volkes vergibt. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen, solange das irdische Heiligtum noch steht, bleibt uns der Zugang zum Allerheiligsten zu Gott verschlossen. Das irdische Heiligtum ist nichts anderes als ein Bild für unsere gegenwärtige Zeit. Dort werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber nichts davon kann uns vollkommen mit Gott versöhnen und uns einen guten Gewissen schenken. Denn einen solchen Gottesdienst werden doch nur Vorschriften befolgt, die das äußere Leben regeln. Es geht dabei um Essen und Trinken oder bestimmte Reinigungsvorschriften. Und diese Anordnungen galten aber nur so lange, bis Gott die neue Ordnung in Kraft setzte. Warum legt der Verfasser sich so im Zeug, das so detailliert zu beschreiben? Für uns hört sich das so alles ein bisschen unverständlich an. Alles ein bisschen komisch. Fast sogar sinnlos und sogar auch makaber. Warum sollte das überhaupt so sein? Warum muss sich da jemand opfern? Aber das, was wir eigentlich darin lesen und es zeugt, ist eine tiefe Sehnsucht. Ein Eifer und der Wunsch, eigentlich doch Gott nahe zu sein. Friede mit Gott zu haben. All das, was uns von Gott trennt, wieder loszuwerden. Und das Schöne ist, das, was im Alten Testament nur so unvollkommen angekündigt wird, geht bei Christus in herrliche Erfüllung. Und wir entdecken eigentlich diese Schönheit dahinter. Wir lesen nämlich weiter dann, und dann setzt er neu an und sagt, seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusage an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für alle Mal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Übrigens ist auch das, was wir, wenn wir uns Richtung Ostern bewegen, genau das eben auch feiern. So ein Versöhnungsakt von Jesus Christus, ein Erlösungswerk. Und für die Leser der damaligen Zeit war das total klar, was der Verfasser da meint, was er da sagen will. In dem Moment, wo er dann zu Jesus kommt und Jesus als Hohepriester, als Sühneopfer beschreibt und für immer diesen Weg zum Allerheiligsten frei ist, ist diese Botschaft das Wertvollste, das Schönste, was einem je passieren kann. Und ich habe keine Wörter gefunden, um das so richtig zu auszudrücken. Aber stellt euch mal vor, die schönsten Erlebnisse, die du jemals in deinem Leben hattest. Im Urlaub hast du was gesehen, was dich von den Socken gehauen hat. Ja, einer der 7 Weltwunder. Besuch von Disneyland, das erste Mal im Disneyland. Dein erstes Gehalt, ja, oder dein erstes Auto, keine Ahnung. Deine Hochzeit, die Hochzeit deiner Kinder, die Geburt deiner Kinder, Geburt deiner Enkelkinder. Das Erhalten eines Nobelpreises. Hertha in der Champions League. Ein Essen mit deiner Ikone. All diese Gefühle, die du da verspürst. All dein Glück. All diese tiefe Verbundenheit. Diese Freude, diese Liebe. All das, was da so entsteht. Alles auf einmal. Alles gemeinsam. Alles zusammen. Und genau das ist so ein bisschen diese Botschaft. Es gibt nur ein Problem oder eine Sache, die da kommt. Das Erste, was uns einer einfällt, ist, es ist fast zu schön, um wahr zu sein. Es ist wirklich alles. Aber all diese wertvollen Momente, alle zusammen, bezeugen von so einem Opfer und so einer Zugehörigkeit. Jesus Christus, das Opfer, das war das Höchste und das Wertvollste, wie Gott sein Volk versorgen konnte. Nicht nur physisch in dieser Wanderung, nicht nur mit einem Land, in dem er sie gesegnet hat, sondern auch mit einem Weg loszukommen von ihrer Schuld und Gemeinschaft zu haben mit ihm auf ewig. Dieser Moment, wo die Frau hört, dass ihr Gemälde 23 Millionen Euro wert ist. Genau in dem Moment, was sie dann realisieren musste, was sie erkennen musste. Es ist eine Botschaft der Annahme, eine Botschaft der Versöhnung, der Wiederherstellung und des Friedens, die nicht auf unsere eigene Leistung basiert, nicht auf unsere Werkgerechtigkeit, sondern ganz allein auf der Gnade, die uns in Jesus Christus entgegengebracht wurde. Und daher schreibt der Verfasser so eindringlich, Jesus zu schauen und zu erkennen, welche Wahrheit wir haben. Und diese Wahrheit hat eben was mit mir persönlich zu tun. Lass uns einen zweiten Gedanke anschauen. Erkennen, was es mit mir zu tun hat. Und da müssen wir uns so zwei Aspekte anschauen. Und der erste Aspekt ist, wir dürfen diese persönliche Botschaft für uns erkennen und ein Bekenntnis dazu zu haben. Und der zweite Aspekt ist auch so eine geistliche Ebene. Wir dürfen wahrnehmen, was wir alles geschenkt bekommen haben. Es betrifft uns letztendlich als Menschen ganzheitlich. Wir lesen in Kapitel 4, Verse 14 und 16 Folgendes, 14 bis 16. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseren gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir haben ein persönliches Bekenntnis dazu. Das ist der erste Aspekt in diesem Erkennen, was es mit mir zu tun hat. Ich war nicht immer Pastor, ich wollte auch nie Pastor werden, um ehrlich zu sein. Ich war aber auch nie, also ich war nicht immer Christ, auch wenn ich christlich aufgewachsen bin. Ja? Ich bin natürlich irgendwo hier und da christlich sozialisiert, aber es war nicht automatisch, dass ich auch wirklich Christ bin. Ja, mein Leben haben Stolz und Egoismus geprägt. Mein Leben lang besser gegenüber Menschen, aber auch gegenüber Gott. Ich wollte nichts davon wissen. Ich habe mich entfernt, habe viele Fragen bewegt. Warum lässt Gott das und das zu? Warum ist mein Vater krank? Das heißt, ich muss stark sein. Ich muss doch selber was in die Hand nehmen können. Und ich entfernte mich immer mehr von Gott und versuchte, ihn zu ignorieren. Je mehr ich aber ihn ignorierte, desto größer wurde diese Leere und diese Verlorenheit in mir. Und dann fing ich an, diese Sachen zu füllen mit irdischen Dingen, mit anderen Sachen, mich abzulenken. Und somit nur noch mehr irgendwie mich einsam zu fühlen, mich leer zu fühlen. Und ich durfte dann in dem Moment in meinem Leben, wo ich wirklich nicht weiterkam, wo ich dann diese tiefe Sehnsucht hatte, doch nach Gott zu schreien, diese tiefe Sehnsucht, doch Gott verbunden zu sein, durfte ich dann in meinem Aufgeben, in meinem Moment, wo ich ein Opfer dargelegt habe, und zwar mein Leben, erleben, wie mir Gott ganz persönlich durch Jesus Christus begegnet und Wiederherstellung. Und das erlebe ich bis heute noch. Das erlebe ich heute immer noch. Wir haben letzte Woche Taufe gefeiert. Genau das ist das, was wir dann tun. Wir halten an unserem Bekenntnis fest. Wir haben Jesus Christus ganz persönlich erlebt. Und wir halten an unserem Bekenntnis fest, dass diese Botschaft uns wiederhergestellt hat. Das Evangelium richtet alles neu aus. Wir lernen durch das Evangelium in allen Lebensbereichen reinzuschauen und das nach Gott zu richten. Und er stellt wieder eben das her, was von Anfang an gegeben war, das Leben mit Gott im Ebenbild Gottes. Er schenkt uns persönlich Richtung da, wo wir keinen Weg mehr sehen. Er spendet uns Trost da, wo wir verzweifelt sind. Wir bekommen Kraft und Weisheit da, wo wir sie brauchen. Wir bekommen eine Ruhe, auch wenn die Stürme des Lebens auf uns irgendwie einbrechen. Wir bekommen Annahme und eine Liebe, die wir nirgendwo anders bekommen können. Und das wieso? Weil wir auch in unseren Schwächen von Jesus Christus verstanden werden. auch in den Herausforderungen. Denn wir haben einen Hohepriester, der uns in allen Dingen versteht. Vers 15 und 16. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lass uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseren gnädigen Gott treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir dürfen uns Jesus anvertrauen, denn er weiß ganz genau, wie wir uns fühlen, was wir erleben und so durchmachen. Und oft dachte ich mir, und ab und zu heute immer noch, warum überhaupt glauben? Warum sollte ich überhaupt glauben? Und für mich ist letztendlich die plausibelste Antwort darauf, dass ein tiefer Verlangen in uns gibt. Ein Verlangen gibt, der mit Gott verbunden sein möchte, zu Gott zu finden und nur Gott diese Leere füllen kann. Denn Menschsein heißt, hingeordnet zu sein zu etwas, das nicht wieder in sich selbst ist. Er ist hingerichtet auf etwas oder jemanden und das ist Gott. Das ist so die erste persönliche Ebene, so ein Aspekt. Zweite ist, wir dürfen erkennen, dass wir eine geistliche Ebene wahrnehmen dürfen. Der Verfasser ermutigt eben, nicht ihre Herzen zu verstocken, nicht harthörig zu werden. An einer anderen Stelle sagt er auch eben, harthörig und gleichgültig zu werden. Denn die Leser der damaligen Zeit, die haben durch diese Botschaft die himmlische Gaben geschmeckt, Anteil an dem Heiligen Geist gehabt. Die Gefahr war dann darin, das, was sie erlebt haben, wieder zu verlieren, darin gleichgültig zu werden. Und ja, es kann vieles dazu führen, dass wir gleichgültig werden und hartherzig oder harthörig. Aber ich wollte eine Sache rauspicken, die ich persönlich erlebe, aber wo ich denke auch, dass wir als Gesellschaft da immer wieder eben diese geistliche Wahrheiten uns bewusst machen müssen. Und das bringt eigentlich Charles Taylor, ein Politikwissenschaftler und Philosoph, eigentlich sehr gut auf den Punkt. Er beschreibt, dass wir in einer Weltstruktur leben, in der es keine übernatürliche göttlichen Realitäten mehr gibt oder ernst genommen wird. Sondern es gibt nur noch eine naturwissenschaftliche nachvollziehbare Ordnung. Alles muss irgendwie durch die Logik erklärt werden können. Und dann erklärt er, dass es zu so einer Entzauberung führt der Welt und zu einem Menschen, der so abgestumpft ist, der nicht mehr hingeordnet ist zu etwas, sondern zu sich selbst. Und jetzt muss er selber Sinn und Ziel in all den Sachen geben, die er so sieht und erlebt. Und er lebt einfach diese Entzauberung. Und so ist diese Entzauberung der Welt so ein Verlust des Wunders, beziehungsweise des Gespürs für das Wunder des Lebens. Entweder das Geistliche oder auch Phänomene oder was auch immer sind wissenschaftlich erklärbar oder sie existieren erst gar nicht. Und dennoch gehört es zu unserer Existenz, es gehört zu der Existenz des Menschen dazu, dass wir auch, warum berühren uns Kunst und Musik so sehr? Warum sind das so Sachen, die wir irgendwie ja, verspüren oder was auch immer darin erleben? Oder zum Beispiel die Lebensfreude, das Lachen und das Spielen von Kleinkindern. Erst neulich war ich mit Adriana in so einem Kaufhaus, und da waren wir in so einer Etage und das war alles so ruhig. So nur Erwachsene, die da so unterwegs waren, in so ihrem Konsumverhalten zu stillen, wir unter anderem auch. Und die waren da so alle unterwegs, alles leise, alles still. Aber du hast dann so ganz laut auf dieser Etage so zwei Kinder lachen hören. So tief lachen hören, dass Adriana und ich uns angeschaut haben. Und wir mussten auch lachen, wir wussten nicht warum, aber wir haben einfach mit angefangen zu lachen. Ich weiß nicht, ob ihr das so mal erlebt habt. Aber indem das Gespür, das Wunder und das Gutsein des Lebens resoniert bei diesen Kindern und bei uns auch irgendwo, aber für das, wo wir taub geworden sind, es nicht mehr hören. Oder Sonnenuntergänge. Wie oft hast du schon einen Sonnenuntergang geschaut? Und Bilder davon gemacht. So, wo wir das Leben irgendwie spüren, wie auch immer das dann aussehen mag. Und dann machen Bedürfnis von Verbundenheit. Woher kommt es? Wir machen nicht nur Fotos vom Sonnenuntergang, sondern verschicken das auch an allen Personen, die wir so kennen. Also ich kriege das zumindest. Aber es zeugt doch so von einer tiefen Sehnsucht, dass es doch auch was anderes gibt. Nicht nur naturwissenschaftliche, nachvollziehbare Ordnung, sondern was Größeres. Romano Guardini, so ein Priester, der hat mal Folgendes gesagt. Der Mensch muss die Gleichgültigkeit abtun, welche die Dinge selbstverständlich nimmt. Und ganz ehrlich, ich merke diese Entzauberung, diese Gleichgültigkeit immer wieder in meinem Leben. Wenn man mit Jugendlichen unterwegs ist, wird man so konfrontiert mit so richtig krassen Erfahrungen. So, die kommen, die sind dann super begeistert, die kommen dann und sagen, ey Christian, ich habe letztes Mal voll eine Gebetserhörung gehört und jetzt hat, ah, da und da bin ich so richtig unterwegs. Und ich höre so zu, ich freue mich und meine Gedanken kommen hoch und sagen, ja, warte mal ab. Es wird sich widerlegen. Kennt ihr das?
Ja.
Ich kenne das gut, ja, danke Henny. Ja, es wird sich widerlegen. Es wird doch wieder anders. Und ich musste echt Buße tun, echt um Vergebung, weil nein, es gehört zu uns dazu, dass wir verzaubert werden vom Leben. Und das hört sich immer so doof an, aber ihr wisst, was ich meine. Begeistert zu sein, es zu betrachten, zu schauen, das, was uns prägt. Nicht gleichgültig zu sein, nicht die Sachen selbstverständlich zu nehmen. Und das sind meine Gemäldemomente, um ehrlich zu sein. Ich fühle mich dann auch wie diese Rentnerin. Die Herrlichkeit vor meinen Augen, sehe aber es als selbstverständlich an, nehme es nicht wahr, ignoriere es oder bestreite es sogar. Und die Bibel ermutigt uns und zeigt uns, dass es doch eine göttliche Realität gibt. Doch mehr als nur naturwissenschaftliche Ereignisse. Es sind viel mehr als nur Atome und Gefühle. Und diese unglaubliche Botschaft des Evangeliums zieht uns aus unserer Selbstbezogenheit raus, unser Kleindenken, aus unserer Gleichgültigkeit und schenkt uns eine neue Sicht. Und zu guter Letzt, geht auch nur ganz kurz, versprochen, letzter Punkt, letzter Gedanke, erkennen, welche Hoffnung wir haben. Wir lesen in Hebräer 6 Folgendes, Verse 11 und 12. Wir haben nur einen Wunsch, jeder von euch soll mit diesem Eifer an der Hoffnung festhalten, dass sich einmal alles erfüllt, was Gott versprochen hat. Ihr haltet daran fest, bis ihr das Ziel erreicht. Werdet in eurem Glauben nicht träge und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihre Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott zugesagt hat. Und wenn die Bibel von einer Hoffnung spricht, meint sie nicht sowas in etwa, morgen wird das Wetter schön oder hoffentlich wird das Wetter morgen schön. Kein Wunschdenken, aber auch kein Optimismus, sondern in Anbetracht der Realität, dass wir eine sichere Zukunft haben. Dass die Zukunft doch anders sein wird. Und wenn es aussieht, als ginge die Welt unter, verkündet uns sein Wort Hoffnung und dass Gott diese Welt neu schaffen wird. Die Bibel malt uns so eine Zukunft aus, wo Gott diese Welt eines Tages komplett erneuern wird. All das, was zerbrochen, heil wird. Dass alles, was jetzt noch schief hängt, wieder gerade hängen wird. Dass alles, was jetzt noch unvollkommen ist, eines Tages in voller Herrlichkeit wieder aufstrahlt. All die Ungerechtigkeit nicht mehr da ist. Keine Träne mehr da sein wird. Alles gut sein und wir dürfen als Christen daran festhalten. Der christliche Glaube nichts Abgeschlossenes ist, nichts, was fertig ist, sondern es ist ein Leben mit Gott, ein Leben im Erkennen bis zur Vollendung im Himmel. Und daher schauen wir letztendlich dann auf das Gemälde und wir erkennen, dass Jesus all das ist, was wir wirklich brauchen, das Wertvollste ist, was wir so zu Hause haben können. In unserem Haus haben können. Und wir schauen und erkennen, wie wertvoll es ist. Amen.